Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Ich freue mich, dass es sich noch einmal aufgemacht, um jetzt in dieser Abendstunde mit uns zusammen das Abendmahl zu feiern. Wir danken dem Chor für die Begrüßung und wir möchten jetzt zu Beginn miteinander dieses erste Lied singen, Wir wollen uns gerne wagen. Dieses Lied von Graf von Zinzendorf, die drei aufgezeichneten Verse unter Römisch 1.
Wir wollen miteinander beten. Vater, wir sind versammelt vor dir. Wir sind versammelt vor dem Tisch, in dem du uns begegnen willst durch Brot und Wein. Wir sind versammelt aus vielen Kreisen und Gemeinden dieser Stadt, um deutlich zu machen, dass dein Leib Ausstrahlung hat in dieser Stadt. Und wir sind zusammengekommen in dieser Woche, um dich zu bitten, dass du dich unser annimmst. Wir beten dich an und preisen dich darüber, dass es möglich ist, in dir eins zu sein.
Und an deinem Tisch, Herr Jesus Christus, wird uns wieder deutlich, dass du dein Leben dahin gegeben hast. Deinen Leib hast zerbrechen lassen für uns. Und wir als deine Gemeinde sind Leib Christi, nennen uns nach deinem Namen. Und wir möchten daraus lernen. Und du hast dein Blut vergossen. Du hast dich hingegeben, damit wir das Leben haben für alle Ewigkeit. mit dir das Leben gewinnen können. Du bist der Herr über den Tod und Leben. Bei dir hat das Leben das letzte Wort. Darüber freuen wir uns in dieser Stunde. Und wir dürfen an deinem Tisch den Sieg des Lebens feiern. Das ist das Neue Testament, dass du uns das Leben vermachst. Dafür nimm Dank. Amen.
Über die Gemeinde Jesu wird in diesen Tagen gesprochen, heute zum Thema die Verantwortung der Gemeinde. Diese Worte aus dem 1. Petrusbrief im 2. Kapitel. Dort heißt es zu ihm, zu Jesus, kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott ist er auserwählt und köstlich. Und bauet auch ihr euch als lebendige Steine zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Und darum steht in der Schrift, siehe da, ich lege einen auserwählten, köstlichen Eckstein in Sion. Und wer an ihn glaubt, er soll nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubet, ist er köstlich, den Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Denn sie stoßen sich, weil sie an das Wort nicht glauben, wozu sie auch verordnet sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Amen. Um die Gemeinde geht es also, liebe Schwestern und Brüder, aber was ist Gemeinde? Wo ist Gemeinde? Wer ist denn eigentlich Gemeinde? Ich erkläre es meinen Konfirmanden immer an jener Geschichte aus den Vereinigten Staaten. Und dort in dem Städtchen Yandertown war eine völlig heruntergewirtschaftete Kirche, eine vollkommen tote Gemeinde. Und als der neue Pfarrer White dort aufzog, sagten ihm gleich seine ersten Gemeindeglieder auf der Straße an der Ecke: Herr Pfarrer, die Gemeinde ist tot. Und sonntags predigte er auch vor leeren Bänken. So ging es 4 Wochen und dann gab der Pfarrer eine Anzeige auf in der Zeitung, eine Todesanzeige. Hiermit gebe ich den Tod der Gemeinde Yandertown bekannt. Beerdigung am nächsten Sonntag um 11 Uhr in der Kirche. Und dieses Gotteshaus war rappelvoll. Vorne stand ein geöffneter Sarg. Und dann ging dieser Pfarrer auf die Kanzel und sagte: Liebe Gemeinde, Sie sind der Ansicht, dass die Gemeinde Yandertown tot ist. Ich möchte Sie um eine letzte Prüfung Ihrer Ansicht bitten. Bevor Sie dieses Gotteshaus durch die Nordtür verlassen, gehen Sie doch bitte einmal an dem Sarg vorbei und schauen hinein. Wenn Sie meinen, die Gemeinde könnte noch einmal belebt werden, kommen Sie durch das Südportal wieder in die Kirche. Und so geschah es. Alle gingen am Sarg vorbei, schauten hinein, gingen hinaus und alle kamen durch die andere Tür wieder herein. Warum? Was sahen Sie denn in diesem Sarg? Sie sahen dort nicht die ganze tote Gemeinde Yandertown, sondern nur eines ihrer toten Glieder im Spiegel, der dort in diesen Sarg gelegt war. Alle hatten damals begriffen, Gemeinde, das sind wir. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid Gottes Bau. Ihr seid der Leib Jesu Christi. Wenn wir tot sind, dann ist die Gemeinde tot. Wenn wir lebendig sind, dann ist die Gemeinde lebendig. Wenn wir uns bewegen, dann bewegt sich auch die Gemeinde. Darum geht es doch, dass hier auf diesem Bauplatz Gemeinde weitergebaut wird. Hier darf keine Rezession eintreten. Baufirmen dürfen nicht pleite machen. Massenentlassungen dürfen nicht ausgesprochen werden. Es geht um Gottes Bau. Und dass auf diesem Bauplatz, dass der belebt ist, dass der bebaut wird und dass der bestimmt bleibt. Dafür tragen wir die Verantwortung. Dafür tragen wir die Verantwortung. Zum Ersten, dass dieser Bauplatz belebt ist. Der Apostel will, dass nicht ein Gewisser, sondern jeglicher zusehe, wie er baue. Er will nicht, dass Menschen von Ferne zuschauen, dass sie die Hand über die Augen legen. Fernsehzuschauer haben wir wahrlich genug, auch in unserer Stadt. Menschen brauchen wir, die nicht die Hände über die Augen legen, sondern die Hände zusammenlegen, die keine Angst haben vor schmutzigen Händen, die Ärmel hochkrempeln und die eben wieder jenes Lied von Zinzendorf anstimmen. Wir wollen es gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, dies tun vergisst. Bauarbeiter brauchen wir. Dafür tragen wir Verantwortung. Leute, die zulangen und anpacken können. Und dazu braucht es nicht unbedingt irgendwelche Vorbildungen. Liebe Freunde, ich sage es gerne an jenem Bild. In den Semesterferien arbeitete ich auch als Student auf dem Bau, und weil der Meister, ein kluger Mann, sofort erkannte, dass ich zwei linke Hände hatte, beschäftigte er mich nicht an einer wertvollen Maschine, sondern schickte mich ins Lager, und dort wurden wir Magaziner genannt. Wir hatten auf Anforderung Nägel und Hämmer und Pfeilen auszugeben, und bald merkte ich, wie wichtig mein Job war. Ich war der Wichtigste auf dem ganzen Platz. Hätte ich nämlich den Laden dicht gemacht, dann wäre der ganze Bau stillgestanden. Austeilen, das war mein Geschäft. Christen sind Magazine Gottes. Wir sind nicht religiöse Unternehmer in Sachen Religion. Wenn wir auf den Beständen sitzen bleiben, dann geht es nicht mehr weiter. Austeilen, weitergeben, das ist unser Geschäft. Und wahrlich, dazu braucht es keine besondere Ausbildung. Denken wir an diesen Tekoa. Heute Morgen in diesem Saal, 450 junge Leute hörten über dieses Leben des Amos, jenen Mann dort hinten vom Ende der Welt von Tekoa, einer, der nur Maulbeerfeigen züchtete, und den rief Gott und stellte ihn auf die Mauern von Bethel, und dort verkündigte er Gottes Wort. Ein Mann ohne irgendwelche Vorbildung. Oder denken wir doch an die Hirten auf dem Feld von Bethlehem. Ein wuchtiger Schlag mit der Schippe war die einzige Handschrift, die sie schrieben. Und was taten sie? Sie kletterten über die Zäune und verkündigten von dem, was sie gesehen und gehört hatten. Oder, und das sei noch einmal unseren jungen Leuten, unseren Schülern, vor allem den Abiturienten zum Troste gesagt und unterstrichen. Wie war es denn bei Johannes Ziegenbalg? In seinem Abschlusszeugnis, in seinem Abitur, würden wir sagen, da stand der Gesamtdurchschnitt schwach an Leib und Seele. Das war so ein Gesamtdurchschnitt von 4,8. Und der reiste aus nach Indien und wurde der größte Tamulen-Missionar aller Zeiten. Gott fragt doch nicht nach dem Schulzeugnis. Gott fragt nie nach dem Schulzeugnis. Gott fragt nach dem Christuszeugnis, und das können wir doch alle geben. Jeder Vater, der es wieder wagt, am eigenen Familientisch die Hände zu falten und zu Tisch zu beten. Die Mutter, die nicht die Kinder mit dem Sandmännchen ins Bett schickt, sondern mit dem Gebet: Hirte deiner Schafe. Jeder Jugendkreisleiter, der nicht nur das Magazin öffnet, sondern auch wieder die Bibel. Jeder junge Mann, der sagt: Du, morgen habe ich keine Zeit, da habe ich Dienst für Gott, Gottesdienst. Dass ein jeglicher zusehe, wie er baue. Diese Baustelle muss belebt sein. Und diese Baustelle muss eben bebaut sein. Diese Baustelle liegt nicht irgendwo oben im Himmel, sondern hier unten auf dieser Erde. Diese Erde, auf der wir leben, ist Gottes Grundstück. Er hat doch extra seinen Sohn gesandt, um dieses Grundstück zu erschließen. Da wurden Zäune weggerissen, die wir auch gegen den Willen des Grundbesitzers einfach aufgerichtet haben. Zäune zwischen Reichen und Armen, Schwarzen und Weißen, Einheimischen und Reingeschmeckten. Zäune hat er niedergerissen. Er hat Maße gesetzt, die nicht verrückt werden können. Die 10 Gebote, eine Quelle ist da, aus der lebendiges Wasser sprudelt. Und dieses Holz, dieses Kreuzholz, ist ganz tief in die Erde gerammt, damit der Sand der Sünde nicht nachgibt. Das Kreuz Jesu Christi ist die Pfahlgründung für Gottes Bau, und ein Stein ist da, dieser Eckstein und Grundstein, der nicht verrückt werden kann. Das ist die Länge und Breite und Höhe und Tiefe, und einen anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist in Jesus Christus. Darauf haben die Apostel gebaut, und wir müssen nur weiterbauen. Von uns ist kein irgendein geistlicher Neubau verlangt. Das meinten so Leute wie dieser Martion damals im 3. Jahrhundert, so ein Onassis der ersten Zeit, ein Reeder, und er baute nur auf die Paulusbriefe und ein von ihm gereinigtes Lukasevangelium. Und diese Kirche überdauerte keine 200 Jahre. Oder ich denke an diesen Schwärmer Thomas Münzer. Er baute nicht auf die Bibel, sondern auf das innere Licht. Und dann kam es zu Aufruhr und Revolution und Zwietracht und Blut und Krieg. So ist es immer. Wer nicht genau auf die Bibel baut, baut daneben. Wer nur auf Teile der Bibel baut, wer nur auf die Bergpredigt baut, der baut daneben. Wer aufs innere Licht baut, baut daneben. Auf dieses Grundstück in seiner Länge und Breite, auf den Eckstein Jesus Christus muss gebaut werden, der Ewigkeit entgegen, bis zu jenem Tag, an dem er dann das Dach drauf setzen wird und es dann fertig ist. Es muss bebaut sein. Und das Letzte, es muss bestimmt bleiben. Bestimmt. Wenn der CVJM in diesen Monaten und Wochen hier sein Haus umbaut, dann tut er es für die jungen Leute dieser Stadt. Und wenn die Stadt Stuttgart die Schleierhalle gebaut hat, dann tut sie es für die Sportbegeisterten in der ganzen Umgebung. Jeder baut für eine ganz bestimmte Gruppe. Nur, wenn Jesus baut und wenn wir für Jesus bauen, dann kann man nicht für irgendwelche Menschen bauen, sondern für alle. Die Gemeinde Jesu ist entweder offenes Haus oder sie ist nicht. Gemeinde Jesu ist nie geschlossene Gesellschaft. Erinnern Sie sich noch einmal an den, der vor diesem Haus gestanden, dieser Herr selber, der die Hände weit aufgemacht und der eingeladen und gesagt, kommet her zu mir alle. Alle, alle. Und da standen sie doch in der ersten Reihe, die Jünger, die ihm die Treue schworen und sich dann seitwärts in die Büsche schlugen. Untreue Leute, kommt ihr her. Und in der zweiten Reihe, da standen sie doch, die Schriftgelehrten und die Damen vom ältesten Gewerbe in der Welt. Und diese Volksvertreter und Volksverderberinnen, die waren gemeint, als er sagte, kommt ihr her, ihr seid eingeladen. Und dann stand doch da jener Bub, sicher nicht der Brävste und nicht der Säuberste, sicher der Letzte, vielleicht der Letzte im Geleitzug der Schule. Und um den legt Jesus seine Hand und sagt, dass ihr mir nicht diese Kleinsten verachtet. Nicht diese Kleinsten, aus dem Munde von Säuglingen, aus dem Munde von Dreckspatzen hast du mir ein Lob zugerichtet. Und da standen dann die Jugendlichen hinten, wir würden sagen, die mit dem Moped, mit dem Fuchsschwanz am Motorrad, die mit den Lederjacken und Aufklebern, die sind gemeint, die nach Alkohol riechen und die mit dem Fixen zu tun haben. Kommt auch ihr her und ganz hinten, jene Leute vom Land, solche, die mit ihren Zweifeln kamen, die nicht recht beten konnten, die Letzten werden die Ersten sein. Sie alle sind eingeladen. Und wer von uns heute Abend wäre damit nicht gemeint? Der, der mit der ganzen Last seiner Schuld kommt. Ist sie zu groß, dass sie vergeben werden könnte? Kommen Sie her. Und Sie, die Sie an diesem Abend Heimweh haben, nach einem Angehörigen, kommen Sie her. Gott will Sie trösten. Und die, Sie, die Sie Angst haben, vor einem neuen Krieg, die sie sich sehnen nach beständigem Frieden. Kommen Sie her, er ist der Friede. Kommen Sie her, die nicht wissen, wie es morgen weitergehen soll. Kommt ihr alle her. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet. Was für ein Herr, was für ein Mahl. Amen. Und nun singen wir. Dieses zweite Lied kommt her. Ihr seid geladen. Ihr alle, ihr seid geladen. Lied Nummer 2 auf dem Liedblatt. Und nun werden wir stille und beten mit dem Psalmisten. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Amen. Und nun hören wir die Abendmahlsworte, mit denen der Herr sein Mahl damals eingesetzt und mit denen er auch heute Abend uns allen dieses Abendmahl segnen will. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm er das Brot, sagte Dank, brach's, gab's ihnen und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Danach nahm er auch den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist das Blut des Neuen Testaments, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Das tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Amen. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünderwelt, erbarm dich unser. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünderwelt, gib uns deinen Frieden. Amen. Und nun wollen wir das Abendmahl so halten, dass ich zuerst mit den Brüdern hier vorne dieses Abendmahl halten werde und sie dann in die Reihen kommen und nach herrenhuter Art Brot und Wein oder so wie wir es hier halten, Brot und Traubensaft durch die Reihen geben. Und nun kommt, es ist alles bereit. Und beten. So, Herr, sei dir Lob, Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Und nun lassen Sie uns zum Schluss miteinander dieses Lied singen, das hier aufgezeichnet ist und das noch einmal unseren Blick hebt, hin in die Ewigkeit. Und nun möchte ich Sie noch alle herzlich einladen, morgen Abend um 18.30 Uhr, nicht wie mancherorts gedruckt oder geschrieben, 18 Uhr, sondern 18.30 Uhr, hier Abschlussgottesdienst mit Pastor Otto. Ich möchte dann darauf hinweisen, dass wir das Opfer heute Abend dem Gemeindetag unter dem Wort in Essen zukommen lassen wollen. Letztes Mal war Gemeindetag hier im Neckarstadion. Diesem Jahr am Fronleichnamstag soll es in Essen sein, im Kruger-Gelände. Wer sich für eine Reise dorthin interessiert, um 80 Mark, anderthalb Tage, der möge doch nach einem der ausgelegten Zettel greifen, die draußen ausliegen. Wir wollen unser Opfer als ein Zeichen nach Essen geben, dass wir an diese Sache denken, dass wir es mittragen, dass es ein Tag werde, wirklich zur Quelle des lebendigen Wassers. Ich danke auch noch einmal dem Chor ganz herzlich und Sie werden jetzt mit einem Lied den Abschluss machen. Vielleicht lassen Sie die Liedblätter nachher auf Ihren Stühlen liegen. Wir werden diese morgen noch einmal zum Gottesdienst benötigen. Und nun bitten wir um den Segen des Herrn. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Einen gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen und Gott befohlen. Auf Wiedersehen.